Moin HSV-Fans! Willkommen zu einer neuen Folge des Fanclub-Podcasts von HSV Insight. Ich bin Marina und wünsche euch ganz viel Spaß mit Max und Nils, nur der HSV.
Hallihallo, hallöle, liebe Freunde der schwarz-weiß-blauen Raute, der HSV Insight Fanpodcast, ja, Fanclub-Podcast meldet sich pünktlich. Max, wir sind pünktlich, es ist Mittwoch und wir sind am Start. Wie geht es dir?
Mir geht es gut und ja, ist verrückt, aber blinde Hühner finden auch mal Körner. Deswegen heute mal zeitlich.
Ich bin richtig stolz auf uns.
Ich auch, ja, es wird immer besser.
Man gibt sich auf jeden Fall Mühe. Aber heute ist auch ein besonderer Mittwoch, denn es ist Matchday. Wir haben englische Woche, aber bevor wir dazu kommen, erst der Blick zurück, oder?
Ja, würde ich sagen. Fangen wir auch gleich mal mit dem schönsten Punkt am vergangenen Sonntag an.
Vor dem Spiel. Überraschungsei des Jahres.
Also ungefähr, ja. Also ich habe zumindest zu dem Zeitpunkt auch nicht damit gerechnet, aber kurz vor dem Spiel hat der HSV dann die Information veröffentlicht, dass Ludovit Reis seinen Vertrag vorzeitig verlängert hat bis 2026. Und ich muss sagen, das ist schön. Ich habe den Jungen gerne im Verein. Und das ist auch ein gutes, wichtiges Zeichen, dass der auch verlängert, fühlt sich wohl.
Mega stark. Ich finde, also ich war sehr überrascht, dass er verlängert hat. Ich war auch sehr, sehr überrascht darüber, dass es jetzt so quasi aus dem Nichts irgendwie. Aber ich war auch sehr glücklich und sehr positiv überrascht darüber. Also ich muss sagen, das ist ein sehr starkes Signal von Ludovit Reis, trotz der Ausstiegsklausel, kommen wir vielleicht noch zu. Aber vor allem auch ein starkes Zeichen von Jonas Bold über die eigene Arbeit.
Ja, doch, definitiv. Also Robert Glatzel hat es ja auch hinterher gesagt, also nach dem Spiel, Ludos Laufstärke, seine Zweikampfstärke, seine ganze Energie, wie er nach vorne, wie er nach hinten arbeitet, ist einfach für das Team Gold wert. Und das kann ich genauso unterschreiben. Ja, mit der Ausstiegsklausel, das ist halt so eine Sache. Auf der anderen Seite glaube ich, dass du ohne Ausstiegsklausel den Vertrag mit einem Spieler wie Ludovit Reis nicht verlängert bekommst. Wenn du halt irgendwie dann nicht aufsteigen solltest, dann ist der Spieler zu gut einfach. Der ist jetzt schon zu gut für die zweite Liga. Und deswegen, du musst ihm ja auch irgendwas bieten, damit der verlängert. Also verlängert halt nicht nur, weil der HSV irgendwie ein geiler Verein ist und das Stadion fast immer ausverkauft ist.
Wobei wir nicht wissen, wie hoch die ist, die Ausstiegsklausel, oder?
Nee, also ich habe dazu nichts gefunden. Ich habe nur gefunden, dass es die halt wohl geben soll. Aber wie hoch? Keine Ahnung. Ja, sie wird jetzt vermutlich auch nicht so sein, dass man ihn dann verschenken kann. Ja, aber sie wird halt dann vermutlich irgendwie ja ein bisschen unterhalb seines aktuellen Marktwerts liegen oder marktwertgerecht sein.
Ja, ich glaube, die wird ja da drüber liegen. Also die Ausstiegsklausel, ich glaube, die liegt doch eher höher als der Marktwert.
Ja, also die ist ja daran geknüpft.
Ich kann nicht mehr dagegen wehren dann. Also das ist halt das Ding.
Ja, also die ist halt ja daran geknüpft, dass wir nicht aufsteigen. Ja, ich glaube, das wird schon schwierig genug, den zu halten, wenn wir aufsteigen. Aber dann reden wir da halt von anderen Summen. Ja. Ich sag mal, wenn du irgendwie einen Ludovit Reis, so wichtig er sportlich auch ist, dann irgendwie für gutes Geld nach England verkaufen kannst und du kannst dann gegebenenfalls 2, 3 Spieler von diesem Geld dann holen, die ja vielleicht auf dem Niveau sind, wo er zu uns kam, dann kann das ja auch wieder einen Input haben. Also manche Vereine finanzieren sich so über Jahre hinweg schon.
Ja, wenn wir aufsteigen und die Ausstiegsklausel von Ludovit Reis dadurch verfällt, was würdest du sagen, über welchen Transferwert könnte man dann bei einem noch drei Jahre laufenden Vertrag noch sprechen? Was glaubst du?
Das ist, ja, also ich glaube, das wird sich irgendwie an der Grenze zur Zweistelligkeit bewegen. Also es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, welcher Verein sich dann meldet. Ja, und ob Ludo bis dahin irgendwie niederländischer Nationalspieler ist. Ja, also sowas nimmt da ja auch Einfluss drauf. Aber ja, ich glaube schon, dass wir uns dann in der Ablöserichtung zwischen 10 bis vielleicht 15 Millionen bewegen könnten, wenn wir aufsteigen. Das halte ich für also 10 Millionen halte ich für durchaus realistisch. Und alles andere ist dann so ein bisschen Frage, ja, wie lief die Saison für ihn? Blieb er verletzungsfrei? Hat er vielleicht ein A-Nationalspiel dann gemacht für die Niederlande? Aktuell ist er ja U21-Nationalspieler.
Ich glaube, es wird sogar höher. Ich glaube, wir könnten sogar tatsächlich eine höhere Ablöse erzielen, vielleicht eher was so zwischen 15 und 20 sogar. Wenn man überlegt, dass beispielsweise Konstantinos Mavropanos aktuell einen Marktwert von 15 Millionen hat beim VfB Stuttgart. Den haben sie für 3, irgendwas Millionen. 3,5. Weiß ich gar nicht mehr. Also haben sie sehr, sehr günstig gekauft. Und also Stuttgart hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, ne? Zuletzt in der ersten Liga. Also ich bin mal gespannt, mal gucken. Ich glaube, das Beste wäre für den HSV vielleicht sogar, wenn er ein Jahr mit dem HSV noch erste Liga spielt, der HSV irgendwo im Mittelfeld landet, dann können wir für den richtig Kohle kriegen.
Ja, also ich glaube, der hat eine sehr, sehr hohe Decke. Da ist finanziell, theoretisch sehr viel möglich. Nur dann, du musst halt Vereine haben, die das potenziell bezahlen wollen. Das sind halt irgendwie englische Vereine. Wenn er tendenziell irgendwie nach Spanien geht, wo ich mir Ludo gut vorstellen könnte, werden die eher ein bisschen weniger bezahlen. Ja, muss man gucken. Also klar ist irgendwie mehr als 15 Millionen möglich, aber für realistisch halte ich dann eher einen Betrag für unter 15 Millionen.
Es wird auf jeden Fall interessant. Und was ich aber an der Stelle nochmal anmerken möchte, wenn man jetzt mal so ein bisschen zurückblickt, mit was für Spielern wir zuletzt immer Geld verdient haben, ist schon beachtlich. Also wir haben immer irgendwie jetzt zuletzt jemanden gehabt, den wir dann tatsächlich auch wieder gut zu Geld gemacht haben, wenn er denn gegangen ist. Wenn man jetzt mal Onana als Beispiel nimmt, für den wir gutes Geld bekommen haben, dann noch eine Rückvergütung über die Weiterverkaufsklausel etc. Auch damals Douglas Santos, der Deal war für den HSV ja nicht schlecht. Also ich finde es sehr beachtlich, dass der HSV inzwischen in der Transferpolitik es schafft, Spieler günstig einzukaufen und teurer zu verkaufen. Das natürlich erhofft man sich, dass solche Spieler dann auch irgendwie mal bleiben oder den Verein auch sportlich wirklich mal weiterbringen nochmal, also sprich Aufstieg oder sonst irgendwas. Aber generell ist das finanziell für den HSV sehr, sehr wichtig. Und deswegen finde ich, kann man die Arbeit von Jonas Bolter an der Stelle auch nochmal loben.
Ja, definitiv. Also das ist ja schlussendlich das, der Weg, den wir gehen müssen, Spieler irgendwie günstig holen, die weiterentwickeln, besser machen und dann irgendwie für einen deutlich höheren Preis verkaufen. Gegebenenfalls eben diese cleveren Jonas Boll-typischen Deals mit Weiterverkaufsklauseln dann irgendwie, dass man dann für einen Philipp Kostic nochmal ein bisschen Geld bekommt, dass man für einen Onana, der ja dann auch für relativ schmalen Taler gekommen ist, ablösefrei, außer U19 von Hoffenheim, der dann für 7 oder 8 Millionen Euro zu Lille ging und dann für knapp 40 Millionen Euro zu Everton. So, ja. Da kriegst du dann natürlich auch nochmal richtig Cash für diesen Transfer von Lille zu Everton.
Ja.
Ja, und das ist dann schlussendlich die dicke Kohle. Ich glaube, da haben wir fast so viel bekommen wie für den Reihenwechsel nach Lille. Und deswegen, also Ja, da hast du natürlich dann auch immer, das sind halt auch Ausnahmedeals, wovon du echt gut leben kannst. Dann, ich sag mal, so ein Manuel Winsheimer ist ja auch gegangen, ein Jan Jamra ist auch gegangen. Ja, die haben sich dann vielleicht nicht so entwickelt, wie er hofft, aber gut, das hast du halt auch einfach. Also gehört halt ja auch dazu.
Und du hast dann auch mal Spieler wie Xav Amici, für die du im Vorwege eigentlich sogar sehr viel bezahlt hast und die dann erst nicht richtig aufblühen und dann eben auf einmal doch jetzt so ein bisschen mehr aufgehen. Auch Laszlo Benes könnte so einer sein, der auch immer weiter aufblüht und vielleicht kriegen wir an der Stelle dann auch die Kurve zum Spiel. Oh, der macht das, also der beeindruckt mich halt momentan auch immer wieder. Ne? Und wenn er dieses Ding mit der Hacke reinmacht, dann ist das mal auf jeden Fall das Zweitligator des Jahres.
Ja, also ich glaube, Benisch zeigt jetzt nach und nach, wieso man ihn geholt hat, dass das ein richtig feiner Fußballer ist. Und ja, auch wenn er jetzt irgendwie die letzten Spiele nicht für die Slowakei nominiert war, ist es halt ja trotzdem auch ein A-Nationalspieler, ein potenzieller. Und der beweist einfach, dass er fußballerische Qualität hat und auch ein Spieler ist, der nicht zweite Liga spielen muss. Also der wäre vermutlich auch bei Augsburg, bei Mainz oder so super untergekommen. War ja auch an Augsburg sogar verliehen in dem Jahr jetzt, in dem letzten halben Jahr, bevor er zu uns gekommen ist. Deswegen, dass eigentlich niemand der zweite Liga kicken muss. Und zeigt scheinbar einfach, dass der irgendwie ein Umfeld braucht, wo er sich wohlfühlen kann, ja, wo er vielleicht auch einfach ankommt. Das war ihm ja auch wichtig. Und da hat er jetzt gute Voraussetzungen, hat schon unter Tim Walter bei Holstein Kiel gespielt und da vermutlich bis jetzt seine beste Zeit gehabt. Deswegen, also ich glaube auch, der hat eine hohe Decke. Und ja, kommen wir zum Spiel gegen Regensburg. Bevor wir das Hackentor ansprechen, haben wir ja wieder die Anfangsminuten so ein bisschen verpennt.
Den klassischen Powernap.
Ja, und es war zwar nicht Lex Tiger-Lobinger von Kaiserslautern, der das Tor geschossen hat, aber ein Mann, dessen Namen ich nicht weniger spektakulär finde, nämlich Kahn Kalles Kahner. Was ist denn das für ein Name? Finde ich großartig.
Ja, es klingt ein bisschen wie Carla Kolumna, ne? So ist, oder.
Wenn du bei FIFA deinen eigenen Charakter erstellst, kannst du ja deinen eigenen Spieler so, da haben die ja auch immer so komische, ausgedachte Namen. Ja, oder wenn du von irgendwelchen Mannschaften die Spieler, also irgendwelche Mannschaften nimmst, wo die Spieler nicht lizenziert sind, ja, sondern so durch Fantasy-Spieler.
Ach, dann hast du so einen.
Ja.
So einen Kahn Kalles Kahner, ja.
Ist so. Großartig, ja. Was soll ich sagen? Irgendwie hätte man schon ein paar Minuten früher durch die erste Chance von Regensburg in Rückstand geraten können. Ja, und dann praktisch so mit der zweiten Chance, siebte Minute.
Also wir hatten mit der siebten Spiel selbst, das war um 12:45 erst zu Ende, das war mitten in Wandsbek, das heißt, das Spiel lief schon auf dem Rückweg. Und das 1-0 fiel, als ich im Auto saß. Ja.
Ja, hast du es dann nochmal geguckt oder hast du es nur irgendwie gehört?
Oh, weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich es nochmal gesehen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich hab auf jeden Fall das 1-1 von Vuškovic gesehen.
Ja, ja gut, dann bist du schon einen Punkt vor, aber ja, kurz zum 1-0, Kanes Kahner legt den Ball auf Mees, ab der ja auch eine Kieler Vergangenheit habt, läuft durch, Steilpass von Mees auf Kalles Kahner und der schiebt den dann trocken an Heuer vorbei zum 1-0 ein. Und ich dachte so, boah, gegen Regensburg haben wir ja auch in der Vergangenheit uns immer mal wieder sehr schwer getan. Es war so ein Gefühl bei mir.
So alte Gefühle geweckt.
Ja, so boah, das irgendwie, hätte ich mir was aussuchen können vor dem Spiel, was ich nicht haben möchte, dann wäre das irgendwie so ein frühes Gegentor gewesen, weil ich auch weiß, dass Regensburg dann einfach defensiv auch gut steht und dann einfach eklig auch zu bespielen ist, wie so viele andere Teams in der zweiten Liga.
Mhm. Ja, ist halt Nachtigall, ich höre dir Trapsen, ne?
Ja. Ja, nichtsdestotrotz, der HSV danach so ein bisschen geweckt worden, sehr unsanft und gut ins Spiel reingekommen. Hätten auch schon früher den Ausgleich erzielen können. Dann 12. Minute Schonlau auf Kittel, ja. Ich weiß nicht, versucht er da selbst zu schießen oder gibt er da den Ball irgendwie zu Reis weiter? Der kommt nicht an.
Ich will ihn auf Reis spielen und das aus 2 Meter Entfernung und der Ball geht 1,5 Meter an Ludovic Reis vorbei. Also.
Ja, und dann steht da aber der wunderschöne Mario, der da einfach ganz trocken mit einem Brecher von Schuss das Ding also reinschweißt.
Mit der Innenseite. Also mit der Innenseite aus irgendwie 30 Metern musst du den Ball auch erstmal noch so hoch kriegen. Das ist ja physikalisch dann schon sogar richtig schwierig. Auch schon nice. Also das kann man mal so machen.
Definitiv, definitiv. Kittel hat dadurch den Assist gesammelt. Ob gewollt oder ungewollt, sei jetzt mal dahingestellt. Ja, schlussendlich hat...
Gott sei Dank ist Sonny Kittel bei uns kein Streitpunkt.
Ja, zum Glück. Ja. Und ja, hat er auf jeden Fall dann den Assist gesammelt. Ja, gab ja dann später nochmal so eine Szene, wo er fast einen Assist gesammelt hätte. Ja, das war die Elfmeterszene, weil dann so, ist ja eigentlich in der ersten Halbzeit ist nichts mehr passiert. Nichts mehr Großes. Ja, und dann zweite Halbzeit, ich weiß gar nicht, welche Minute es war. Auf einmal liegt Kittel im Strafraum, Video Assistant guckt sich das an, gibt 11 Meter. Und Kittel schießt nicht, ja, sondern Robert Glatzel schießt. Und das Ergebnis war dasselbe, auch nicht so erfolgreich. Guter, flacher, platzierter Schuss in die rechte Ecke vom Schützen aus. Und der Regensburger Keeper, guten Tag gehabt, ja, hält den.
Ja, richtige Ecke erwischt einfach, das 50-50 ist halt so.
Ja, manchmal geht er rein, manchmal nicht. Der ging jetzt nicht rein. Also das mit den Elfmetern haben wir, glaube ich, diese Saison nicht so. Ich war ein bisschen irritiert. Glatze hat scheinbar seine Schusstechnik geändert beim Elfmeter. Hat sich ja vorher immer an Robert Lewandowski orientiert. So mit diesem, ich lauf mal an und hüpf dann irgendwie nochmal kurz vor dem Schuss.
Mhm. Ja, stimmt, habe ich nicht gemacht, ja.
Und Robert Lewandowski hat die Woche davor bei einem Barcelona-Spiel gegen, ich weiß es nicht mehr wen, einen Elfmeter verschossen. Jetzt hat Robert Glatze ihm das leider auch nachgemacht. Ja, sein zweiter verschossener Elfmeter. Ich glaube, der Robert, der schießt nicht mehr so häufig Elfmeter.
Dass du sowas dann immer weißt. Ja, wahrscheinlich werden die nächsten Elfmeter an Laszlo Benes gehen, denke ich mal. Also das, ich glaube kaum, dass Tim Walter dann noch Sonny Kittel und Robert Glatze jetzt die Dinger nochmal hinlädt. Ich glaube schon, dass Benes die demnächst schießen wird.
Witzig, das war jetzt gerade auch so mein Gedanke, dass vielleicht mal ich so einen Elfmeter von Laszlo Benes sehen wollen würde oder von Ludovic Reis. Ja, ich glaube, die können das auch. Nichtsdestotrotz, und da sind wir so ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, den nächsten sollte Sonny wieder schießen, den nächsten Elfmeter, weil er einfach eine gute Statistik hat. Ja, nichtsdestotrotz, wir waren dann schlussendlich die spielbestimmende Mannschaft. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe das auch so ein bisschen aus unserem Umfeld gehört. Der Chris hat das unter anderem gesagt. So ab der 70. Minute fing das bei mir so langsam an, wo ich dachte, oh, jetzt muss da aber langsam mal ein Tor erzielt werden. So, sonst irgendwie, wir sind ja auch nicht ganz konterunanfällig, kann das auch mal schnell in die falsche Richtung gehen. Ja.
Und ja, war ja eine Chance nach der nächsten, ne?
Richtig, ja. Und irgendwie war dann immer ein Regensburger dran oder der Torhüter hat gut gehalten, ja. Der hatte wirklich auch einen guten Tag. Dann aber unser Interimsrechtsverteidiger und potenzieller WM-Fahrer für den HSV, Ransford Königsdörfer.
Renzi.
Ganz trocken, dein favorisierter Sommereinkauf.
Ja, damit ist alles gesagt. Vielen Dank, schönen Tag noch.
Ja, bitte, bitte. Ja, Ben ist die Vorlage.
Der Sommereinkauf hat wieder getroffen, ja.
Ja, Benisch mit der Vorlage, ja, schießt mit rechts, ganz trocken, komischer Winkel, aber schlussendlich ging da rein, super Tor, ja, und dann auch so ein bisschen Last abgefallen, zumindest bei mir. Wie war das eigentlich bei dir? Du hast es ja nicht im Stadion verfolgt mit der siebten, war da der Puls irgendwie vom Fernseher hoch oder?
Ja, total, total. Also die zweite Halbzeit konnte ich ja dann ganz gucken und klar, nachdem die ganzen Chancen sich gehäuft hatten und der Ball irgendwie nicht reingegangen ist, irgendwann fängst halt einfach an nachzudenken und bist dann so beim Thema, ja, wenn du sie vorne nicht machst, kriegst du sie hinten. Aber diese Phase hat die Mannschaft gut überstanden, finde ich. Also sie haben sich da gut durchgearbeitet. Und am Ende sowohl das Tor als auch die nachher folgende Aktion noch von Robert Latzel einfach auch verdient. So.
Ja, wobei ich da eingrätschen muss. Verdient, ja, aber wie das so manchmal ist im Fußball, kann das ja schnell gehen. Und kurz vor dem 3:1 von Robert Latzel, 5 Minuten, 4 Minuten vorher, ich weiß nicht, was Heuer da macht, dass er da irgendwie versucht, den Ball zu klären, das Tor ist frei. Irgendwer von Regensburg schießt auf das Tor und wie der Phönix aus der Asche steht da Schonlau und hält da die Birne dazwischen.
Ja. Ja. Keine Ahnung, wo der Heuer da hin wollte, in aller Manuel Neuer Manier. Ich finde ja eigentlich, bei Heuer sind solche Aktionen sehr, sehr selten. Bei Manuel Neuer sind sie schon fast inflationär. Ich glaube, Manuel Neuer hat auch immer das Gefühl, er muss es machen, um irgendwie dieser Charakter zu sein, der ihm danach gesagt wird. Ich erinnere mich da an eine Aktion mal gegen den HSV, wo er außen an der Mittellinie eigentlich mit der Hand spielt den Ball gegen Pacariata und dann eigentlich runter muss beim Stand von noch 0-0. Das war im Volksparkstadion.
Damals noch zu Erstliga-Zeiten.
Mhm. Also das weiß ich nicht. Also gut, auch Heuer darf man einen Fehler machen. Was aber gut ist, ist natürlich, dass jemand wie Schonlau, dass der das sieht, dass er das antizipiert und weiß, oh, Tor ist leer, ich gehe auf die Linie und dass er das am Ende auch verteidigt kriegt. Also das zeugt halt auch davon, dass die für sich hinten füreinander einstehen.
Ja, definitiv. Und auch die angesprochene Statistik, dass Schonlau eben oder dass wir uns mit Schonlau deutlich weniger Gegentore oder ja, deutlich weniger und deutlich länger auch ohne Gegentore spielen als ohne ihn, hat er ganz stark da nochmal bewiesen, wie wichtig er für die Mannschaft ist, auch wenn er ja häufig kritisiert wird, völlig zu Unrecht in meinen Augen. Und man muss sich ja auch
immer halten. Gefiel mir viel besser und ich fand es viel stabiler als mit Jonas David.
Richtig, ja, deutlich. Also wie ich habe das letzte Woche schon im Podcast gesagt, mir tut das ein bisschen leid für Jonas David, den ich ja schon auch schätze, dass der sich da nicht so zeigen konnte in der Zeit. Ja, aber
lässt sich aber halt nicht von der Hand weisen. Ne? Ich bin da ganz bei dir, ich sehe das ganz genau wie du. Es tut mir für ihn auch irgendwie ein bisschen leid. Zumal er vor seiner Verletzung, bevor dann Vuškovic damals für ihn reingerutscht ist, ja gute Leistungen gezeigt hat. Aber so ist nun mal der Sport, ne? Das ist nun mal so. Lässt sich halt ja nicht ändern.
Deswegen, ja, also auch gut, dass das Schonlau dann zurückkommt und wie ganz stark. Wir müssen auch halt gucken, also das sind alles gute Spieler, kicken können die alle, aber jeder Spieler, der bei uns spielt, der hat halt auch irgendwo seine Schwächen, weil dann wird er halt nicht beim HSV in der zweiten Liga spielen, sondern wenn das alles perfekte Kicker wären, dann wären die halt bei Bayern München, Real Madrid oder den großen Mannschaften, die sich halt einmal im Jahr um den Henkelpott streiten.
Ja.
So, genau. Deswegen. Und dann Robert Glatzel, Schlusspunkt, 90. Minute. Nicht mit dem Kopf, sondern mit dem rechten Fuß macht er das. auch sein erstes Tor, zumindest in dieser Saison, außerhalb des 16ers. Alle anderen innerhalb des 16ers. Ja, gerade mit der Aktion von Schonlau dann rückwirkend nochmal wichtig, da einen Deckel drauf zu setzen, weil kann halt ganz schnell gehen mit einem Tor.
Ja. Also interessant, erstes Tor, Glatzel außerhalb des Strafraums, wusste ich vorher auch nicht. Aber auch das, klar, abgefälscht, war ein bisschen Glück dabei, aber man muss halt auch dieses Spielglück mal wieder auf seine Seite erzwingen. Und das Spielglück hast du auch nur, wenn du es erzwingst. Das hast du nicht, wenn du den Gegner zum Beispiel nicht anläufst, dann wird er den Ball eher nicht verspringen lassen oder schlecht irgendwo hinspielen, sondern man muss das auch mal provozieren. Und in dem Fall hat er einfach mit seinem Lauf und seiner Präsenz und dem Abschluss aus der Distanz, den er sich da beherzt genommen hat, das provoziert, dass der Ball abgefälscht wird. Und das ist am Ende dann 3-1 Stand im Volkspark für den HSV gegen Jahn Regensburg und es vielleicht auch so ein bisschen Trost ist jetzt so für die schwächeren Leistungen des HSV gegen Regensburg, die man in der zweiten Liga schon so gesehen hat. Dann sind wir mit dem Spiel durch.
Fast. Ich habe noch 2 Punkte. Dafür hast du mich, ja. Also erstmal wichtiger Sieg. Ja, aktuell bei gleicher Spielzahl sind wir 5 Punkte vorm Tabellendritten.
Yep.
4 Punkte vorm Tabellendritten, sorry. Und das ist absolut wichtig. Ja, Heidenheim hat 27, wir haben 31. 1 Punkt zu Darmstadt. Wenn wir das Spiel verloren hätten, dann sehe das nämlich ganz eng aus, weil Kiel, die sind aktuell Achter, die haben gestern gegen St. Pauli 0-0 gespielt, die haben 24 Punkte. Ja, und dann kannst du da halt mal ganz schnell oben aus den Top 3 auch mal rausrutschen, wenn du dir 1, 2, 3 schlechte Spiele leistest und dann einfach mal so die Verfolger alle punkten.
Heidenheim verliert heute sowieso, finde ich. Also die verlieren heute einfach mal.
Wenn du das sagst, warum sollen sie dann gewinnen?
Das wäre mir zumindest sehr recht. Und
in Sandhausen spielen die gegen unseren übernächsten Gegner dann.
Die machen das denen auf jeden Fall nicht einfach. Und ich sag mal so, auch Darmstadt muss in Magdeburg morgen auch erstmal gewinnen. Also in Magdeburg, ich finde, die spielen das auch nicht schlecht. Die sind da unten auf Platz 13 mit 17 Punkten unterwegs, können also, wenn die jetzt irgendwie Punkte holen, auch mal eben auf Platz 9 springen. Also Magdeburg und also Tizi ist nicht einfach zu schlagen. Und ich bin gespannt, wie Darmstadt damit umgeht und bin auch gespannt, wie Sandhausen dann heute Abend mit Heidenheim ins Gericht geht. Also es ist auf jeden Fall ein spannender Spieltag und es kann für den HSV entweder richtig gut werden oder eher mittelmäßig. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich unser Spiel dann auch erstmal gewinnen, aber da kommen wir dann gleich zu.
Ja, also das ist ja der Vorteil, dass wir in der Position sind, dass wir einfach auf uns gucken müssen und wenn wir unsere Aufgabe erledigen, dann können uns die anderen erstmal nicht einholen und wenn die dann patzen, dann ist halt richtig geil. So, aber erstmal die eigene Aufgabe machen und dann gucken. Ansonsten ganz kurz noch zum Regensburg-Spiel. Ich kam gerade nicht drauf, welcher Gegner das am Sonntag war. Bent Andresen hat sein Debüt gefeiert für den HSV.
Yay.
Witzige Szene, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder ob du es gesehen hast, der hätte eigentlich schon in Paderborn eingewechselt werden sollen. Ja, nur vor seiner Einwechslung wurde das Spiel beendet vom Schiedsrichter. Ja, der HSV hat dann bei Instagram unter dem Post, wo man Bent Andresen zum Debüt beglückt hat, auch geschrieben, dass es ja zu Hause eh viel schöner ist, sein erstes Spiel zu machen als auswärts.
Ja, ich glaube, da gehen wir alle mit konform, oder?
Ja, doch, definitiv. Und dann gerade auch so ein schöner Sieg, das kann sich doch sehen lassen. Ja, freut mich auf jeden Fall für den Band und von dem werden wir bestimmt in Zukunft auch ein bisschen häufiger was sehen. Ansonsten Banish und Reis sowie Königsdörfer in der 11 des Spieltags vom Kicker. Völlig zu Recht. Und ja, damit dann auch den Spieltag abgeschlossen.
Und dann, nach dem Spieltag, folgt meistens der nächste Spieltag, wenn es nicht der letzte Spieltag war. Und das ist der am heutigen Tag, Mittwoch, englische Woche, der HSV auswärts bei Greuther Fürth. Und ich bin ganz ehrlich, wir hatten jetzt eben schon kurz die Tabellensituation. Das wird heute natürlich ein sehr schweres Spiel, aber es werden schwere Spiele für alle drei, die oben stehen. Darmstadt muss morgen Magdeburg erstmal irgendwie knacken und wie gesagt, Magdeburg ist jetzt ja auch nicht unbedingt einfach zu schlagen, hatten eigentlich immer relativ knappe Ergebnisse. Die hatten einen 2-1-Sieg jetzt in Nürnberg zuletzt, davor ein Unentschieden gegen Heidenheim, davor ein Sieg bei ich weiß gar nicht wem. Davor dann ein Spiel gegen Braunschweig 0-2 verloren, dann Sandhausen 1-0 verloren. Also alles relativ eng, relativ knapp. 5 Siege, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen. Also das wird nicht so einfach für Darmstadt und auch Heidenheim hat es in Sandhausen nicht ganz so leicht. Auch wenn die Tabellensituation andere Dinge vermuten lässt.
Ja, aber die täuscht ja auch häufig in der zweiten Liga, weil es halt so krass eng ist. Also Magdeburg hat uns ja, ich weiß, du hast es verdrängt, aber vor ein paar Wochen als Tabellenletzter noch geschlagen.
So. Was, echt?
Ja. Zu dem Zeitpunkt waren sie noch Tabellenletzter oder Vorletzter. Richtig, jetzt nicht mehr. Deswegen, und ich glaube, als wir Magdeburg damals haben spielen sehen, da sind viele Leute so ein bisschen aufgewacht. Die haben vielleicht Magdeburg sonst nicht gesehen und sich nur an der Tabellensituation orientiert. Die können halt für die Abstiegsregion schon richtig gut kicken. Der Christian Tietz macht das da schon gut bei denen. Ja, und hat ja auch mit dem Ito und mit dem Quarteng so ein paar auch ehemalige HSVer, die dürfen uns da gerne helfen. Bei Sandhausen, Kinso, darf da auch gerne wieder einen raushauen. Ja, und dann vielleicht so ein bisschen mit der Hilfe der Ex-HSVer kommen wir da in eine richtig potenziell spaßige Tabellenkonstellation. Würde ich so mitnehmen. Aber, wie gesagt, wir haben das Spiel gegen Greuther Fürth ja auch noch nicht gewonnen. So. Deswegen da mal gucken. Hab da mal wieder was rausgesucht.
Ja. Was denn? Statistik?
Ein bisschen, ja, tatsächlich. Also wir sind zwar aktuell das stärkste Auswärtsteam, nicht nur in der zweiten Liga, sondern von der ersten bis zur dritten Liga, also im gesamten deutschen Profifußball, weil wir von unseren 8 bisherigen Auswärtsspielen 7 gewonnen haben und lediglich 1 verloren haben. Und manche würden sagen, das gar nicht so doll auswärts. Aber da wollen wir nicht weiter drauf eingehen. Allerdings, Fürth, die sind relativ heimstark. Die haben nämlich nur 1 von ihren bisherigen 8 Heimspielen verloren. Und seit dem Trainerwechsel, seitdem Alexander Zorniger da ist, gab es in 2 Spielen 2 Siege, keine Gegentore. Die haben sich also auch so ein bisschen erholt nach deren katastrophalen Saisonstart. Und Greuther Fürth ist das freistoßstärkste Team in der Liga. Die haben bis jetzt 3 Tore durch Freistöße erzielt. Allerdings hat der HSV bisher in dieser Saison noch kein Tor durch einen Freistoß gekriegt.
Oh, noch kein einziges?
Nee, in dieser Saison noch nicht. Hab jetzt allerdings nicht geguckt, wie das irgendwie im DFB-Pokal aussah. Ich glaube, Das Tor von Sima Khan, das war durch einen Freistoß oder durch eine Ecke, eins von beiden. Ist ja auch egal. Wie gesagt, in der Liga bisher noch nicht. Und dann hoffen wir mal, dass unsere Serie da bestehen bleibt und die von den Fürthern dann eben reißt.
Ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall heute ein interessanter Spieltag in der zweiten Liga.
Das definitiv, ja. Aber auch beim HSV ist es ja auch unabhängig vom Sportlichen spannend.
Oh, Vorstand.
Ja, und da in allererster Linie Marcel Janssen. der wohl eine Misstrauens-E-Mail von einigen HSV-Anteilseignern bekommen hat, die ihm schriftlich das Vertrauen entzogen haben. Gründe dafür: Dauerstress, Image-Schaden in der Vereinsführung, personelle Veränderungen vom Aufsichtsrat. Ja, und generell, wie sich Jansen so ein bisschen nach außen hin gibt, nach außen hin verkauft. Und da soll heute wohl auch ein Treffen stattfinden zwischen den Anteilseignern und dem kompletten HSV-Präsidium. Das sieht da aber alles in allem nicht gut aus für den Marcel.
Wundert mich nicht. Wundert mich nicht. Wir hatten es ja im Podcast jetzt auch schon immer wieder mal, auch das Thema Jansen. Ihr kennt auch unsere Meinung zu dem Thema. Und ja, es ist, wie es ist. Also mich wundert es nicht. Und wobei das Einzige, was mich wundert, ist, dass ich tatsächlich nochmal einer Meinung bin mit Klaus-Michael Kühne, nämlich dass Marcel Jansen einfach da aktuell nicht mehr der richtige Mann ist, erscheint auf der Position.
Ja, also ich bin einfach an der Stelle merkwürdigerweise gleicher Meinung wie Klaus-Michael Kühne und finde einfach, dass Marcel Jansen an dieser Stelle einfach nicht mehr der Richtige ist auf dieser Position. Das ist, dafür hat er einfach zu viele Querelen zugelassen, sei es das mit Wüstefeld, sei es generell dieses ganze Hickhack und hin und her. Und ja, ob man deswegen jetzt an Kühne jetzt irgendwie wieder Anteile veräußern muss oder so, das ist steht auf einem ganz anderen Blatt. Darauf beziehe ich das gar nicht, sondern einfach tatsächlich nur auf die Person Marcel Jansen. Da bin ich einfach momentan mit Kühne einer Meinung.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Also ich halte jetzt nicht mehr so viel von Jansen, habe den damals auch gewählt. Und irgendwie muss ich sagen, finde ich den einfach recht blass bisher immer. Und ja, jetzt sind da irgendwie so viele Einschläge in relativ kurzer Zeit gewesen, dass ich auch glaube, da gibt's einfach dann Leute, die gegebenenfalls dafür qualifizierter sind. Ja, wo ich hingegen niemanden sehe, der da aktuell qualifizierter ist, sind Jonas Bold und Tim Walter, die ihre Jobs jeweils beide sehr, sehr gut machen. Da soll dann sich nach der Hinrunde zusammengesetzt werden und eine Hinrundenbilanz gezogen werden. Und dann guckt man eben, wie es weitergeht, weil ja beide Verträge im Sommer eben auslaufen.
Ja.
Ja, und ich kann das verstehen, wenn man irgendwie jetzt sagt, man will jetzt noch nicht verlängern. Ja, das ist ja auch eher unüblich, so wie bei Ludovic Reis, dass so mitten in der Saison irgendwie kurz vorm Spieltag sowas mal released wird. Deswegen, ja, meine Güte, wenn man da irgendwie jetzt das Go gibt und die Verträge dann im März oder so verlängert, dann finde ich das alles völlig richtig. Schlussendlich, glaube ich, gibt es da eben keine besseren an der Stelle jeweils als den Tim und den Jonas. Deswegen damit den verlängern.
Und ja, zumal das jetzt auch deren erschaffene Arbeit über den Haufen zu werfen, wäre halt auch fatal, ne? Also.
Richtig, ja. Und vor allen Dingen muss man sagen, also beide haben den HSV bisher besser hinterlassen, als sie ihn vorgefunden haben. Deswegen, und es zeigt sich ja, es deutet sich ja eine Entwicklung an. Ja, nach der Hinrunde wären wir zwar bis jetzt fast jede Saison aufgestiegen oder jede Saison bis jetzt, aber ich sehe jetzt nicht die Gefahr, dass wir unter Tim Walter jetzt im zweiten Jahr nochmal irgendwie krass einbrechen sollten. Wir haben keine großen Unentschieden-Serien mehr. Ja, also, dass du nicht alle Spiele gewinnen wirst, ich glaube, das sollte uns auch allen klar sein, aber die Richtung stimmt.
Dass man verletzen kann, der wichtig ist, beispielsweise jemand wie Ludovic Reis, ja, das, oder Robert Latzel, auch das. Verletzungen kann man natürlich nicht planen und auch die sind natürlich dann ja nicht die Schuld von Jonas Bold und von Tim Walter, die halt auch echt nur finanziell begrenzte Mittel haben einfach. Und es ist halt so.
Ja, der ein oder andere Spieler wird gegebenenfalls mal irgendwie gesperrt fehlen. Meffo, Schonlau etc. Ja, und trotzdem sehe ich da auch so viel Qualität auf der Bank, auch wenn jetzt irgendwie ein Jonas David das nicht so nachweisen konnte in den Spielen, hat er ja schon gezeigt, dass das ein super Zweitliga-Kicker ist.
Ja.
Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, auch in der Breite nicht. Wo wir gerade in der Breite sind, kurzer Wechsel dazu und dann bin ich eigentlich mit meiner Liste auch so gut wie fertig. Ja, nicht nur Königsdörfer ist bei uns ja Nationalspieler, der wird aller Voraussicht nach zur WM fahren. sondern auch Antti Suhonen wurde jetzt erstmals für den Kader der finnischen Nationalmannschaft berufen für die Testspiele in Nordmazedonien und in Norwegen. Ja, kann der Antti vielleicht mal zeigen, wie er sich gegen den Erling Haaland macht?
Ja.
Freut mich für den Jungen. Gucken. Hoffentlich kommt er nicht verletzt wieder.
Haaland ist halt doppelt so groß und dreimal so schwer wahrscheinlich wie Antti Suhonen, aber ja, Glückwunsch an der Stelle auf jeden Fall natürlich an Antti Suhonen. Ja, Max, es war mir eine Freude, heute pünktlich den Podcast aufnehmen zu können. Und du sagtest, deine Liste ist zu Ende. Willst du noch mal irgendwie jetzt noch was hinten dranhängen? Das klang gerade so.
Nö, also ja, die Liste ist zu Ende. Tim Walter hat jetzt gestern Geburtstag, 47 Jahre alt geworden, 58 Spiele als Trainer, davon 32 gewonnen. Das ist eine gute Statistik, die sich sehen lässt. Alles Gute nochmal nachträglich. Ja, und wie gesagt, ansonsten ist die Liste fertig. Heute Abend machen wir hoffentlich auch Greuther Fürth fertig und dann am Wochenende gegen Sandhausen sich in die Winterpause verabschieden. In die sehr frühe diesmal, WM bedingt.
Dann entlassen wir euch mit der guten Siegesstatistik von Tim Walter und einer guten Aussicht auf die letzten beiden Spiele dieses Jahr in den Rest der Woche und in den englischen Abend. Halt die Ohren steif und nur der HSV.
Ciao, ciao.